Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Zwei kurze und einen doppelten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen, meine Damen und Herren, die ich hiermit thematisch und ja, besetzungstechnisch, würde ich sagen, zusammengefasst habe. Denn ich begrüße ganz herzlich unseren lieben Kollegen André Hecker
mal wieder hier im Studio. Schön da zu sein. Hallo, danke. Vielen Dank. Vielen Dank.
Und natürlich unser Doppelter, der Mann an der eisernen Front, Tino Hahn.
Hallo.
Ja, wir haben letztes Mal, ich habe das leider nicht ganz gehört, ich muss hier diesen Fehler zugeben. Ich glaube, mein Rechner hatte einen Schluck auf, beziehungsweise hat einen technischen Aussetzer gehabt und dementsprechend ist unsere letzte Aufnahme nicht ganz so vollendet worden, wie wir das eigentlich vorhatten. Beziehungsweise wir konnten nicht über die drei Musketiere D'Artagnan und die drei Musketiere My Lady sprechen. Das wollen wir heute nachholen und wir haben noch zwei Kurzfilme, über die uns auch noch unterhalten wollen. Deswegen würde ich direkt mit den Musketieren anfangen, wenn ihr damit einverstanden seid, meine sehr geschätzten Kollegen.
Also ich dachte, du fragst jetzt die Zuhörer und wir warten jetzt einfach.
Wir warten bis nächste Woche.
Keine Antwort.
Ja. Ich bin damit fein. Ich muss sagen, ich habe die Filme leider nicht gesehen. Deswegen überlasse ich euch hier das Wort. Habt es leider nicht geschafft, die zu sehen.
Aber vielleicht kannst du ja wenigstens zwei Namen von den Musketieren aufzählen.
A-Hörnchen und B-Hörnchen?
Exakt. Mir ist nämlich auch gerade aufgefallen, dass ich eigentlich nur zwei Namen kenne. Bei dem einen weiß ich nicht, ob es ein Musketier ist oder dieser Berliner Puff, ehrlich gesagt. Ist Artemis ein Musketier oder heißt nur dieser Puff in Berlin so? Ja, okay, gut. An euren Gesichtern sehe ich schon,
das ist der Puff.
Aramis, wie denn noch? Schreck, du kannst sie doch bestimmt alle. Aramis, D'Artagnan ist ja keiner. Wie sind die beiden anderen?
D'Artagnan wird einer.
Genau.
Das ist direkt am Anfang des ersten Teils so. Und dann gibt's noch Porthos und Athos.
Ah ja, Athos, genau. Den habe ich dann wohl verwechselt.
Die klingen auch ein bisschen wie frühe Pokémon.
Ja, dafür weiß ich, wie die Heiligen Drei Könige heißen. Man muss immer seine Prioritäten gerade halten.
Kasper, Melchior und Balthasar?
Ja.
Gut.
Mit Möhre, das heißt, Minze und Salbei.
Gut aufgepasst in Ethik.
Ja. Ich denke nämlich immer, Möhre, Minze und Salbei sind nämlich die Zutaten von Dendergarten. Ich dachte immer, die Heiligen Drei Könige hätten das mitgebracht. Aber so kommen wir mal zum Film.
In Tinos kribbelt ja Weihnachten auch so ein kleiner Biber.
Ja.
Alter, ja, da hast du eine frische Zahnpastatube in der Krippe.
Ja.
Ja, damit die nicht vorhandenen Zähne strahlend weiß sind. Oder er zumindest gut aus dem Mund riecht. So, André. Du hast noch nie einen Musketierfilm gesehen?
Ich bin echt unsicher. Also ich habe auf jeden Fall damals immer diese Zeichentrickserie geguckt. Ich glaube, die lief damals noch im ZDF oder so sogar. Es gab
Mit dem Hund, einfach ne?
Ja, es waren Hunde, glaube ich, ne? Die hieß ja, da sogar ja. D'Artagnan einfach oder so. Also okay. Die habe ich früher auf jeden Fall immer geguckt. Also das war, glaube ich, sogar meine erste Berührung als Kind mit den Musketieren. Aber ich habe bestimmt mal irgendeine Musketierverfilmung gesehen. Aber ich bin da in dem Ding echt nicht so drin.
Mann mit der eisernen Maske?
In diesem Degen, ey, habe ich auch nur einmal gesehen zum Start irgendwann mal. Ich bin in diesem ganzen Degen-Game echt überhaupt nicht so drin.
Ja, dann ist es eigentlich interessant, wenn du dir das mal dann zu Gemüte führst, weil ich würde sagen, ja, wenn man sich so alte Mantel- und Degen-Filme anschaut, ne, also die verschiedenen Verfilmungen. Es gibt eine mit Kiefer Sutherland, Charlie Sheen und so, die war irgendwie Mitte 2000er mit dem Bryan Adams-Song, meine ich, oder 90er, bin ich mir ganz sicher. Dann gibt's eine bekannte mit Richard Chamberlain zum Beispiel, die lief im deutschen Fernsehen rauf und runter. Und dann gibt's natürlich noch die ganz alten. Aber ja, wenn du halt diese ganz alten Filme nur kennst, wie die da halt mit den Degen rumfechten und so weiter, das ist halt alt. Das ist halt längst nicht mehr die Sehgewohnheit, die man so hat. Und
ja,
da
absolut.
Ist der neue, oder die beiden neuen Musketierfilme, die haben da einen sehr modernen Ansatz, was die Kampfszenen angeht. Aber ja, ich merke gerade, vielleicht gibt's ja noch mehr Leute da draußen, die noch nie was davon gehört haben. Deswegen versuche ich hier einmal die beiden Teile inhaltlich zusammenzufassen.
Vielleicht, bevor du das machst, vielleicht können wir auch einmal, auch für mich einmal, weiß das jemand von euch, warum eigentlich nur der erste von den beiden nur bei WOW ist?
Weil der zweite jetzt gerade frisch auf DVD und Blu-ray erst erschienen ist. Der sollte eigentlich mal ins Kino kommen, kam er dann halt leider nicht. Und dann ist er, ich meine, auch gegen Geld zum Leihen und Kaufen erhältlich, schon digital, aber vor allem erstmal auf DVD und Blu-ray. Das war jetzt am 2. Mai ist der erschienen. Ich denke mal, das dauert jetzt noch ein, zwei Monate und dann dürfte der auch bei dem einen oder anderen Streaming-Anbieter landen. Und ich glaube jetzt dass Sky auch den zweiten holen wird.
Ja, okay, weil ich dachte halt, ne, weil das halt so ein Back-to-Back-Ding ist, dachte ich halt, dass die, wenn dann direkt parallel kommen, deswegen war ich so verwundert, dass nur der erste da ist, also schon mal für alle, die den sehen wollen, ne, bei WOW ist er im Abo. Aber ja, war dann verwundert, warum der zweite nicht gleich mitkommt.
Ja, und bei ist im Sky-Store ist er halt zum Leihen oder Kaufen. Also ist auch so gut wie WOW. Heißt es wirklich noch Sky-Store? Ich bin ja bei den ganzen Server, also bei Sky nicht, aber heißt es wirklich, also es, die Streaming-Plattform heißt WOW, aber der Store heißt weiterhin Sky-Store.
Ja, es gibt ja noch Sky Q.
Ach stimmt, Sky Go gibt's ja auch noch, Alter. Okay.
Sky Go, das gibt's auch alles noch und demnach, also ich benutze auch nur diese ganzen Sachen mit Sky.
Verwirrend.
Weil ich halt, keine Ahnung, ich habe halt einen Receiver und dementsprechend kann ich das auf diverse Devices verteilen und ich benutze halt nur Sky. Ich habe mit WOW eigentlich gar keine Berührung.
Achso, ich habe gehabt nämlich nur WOW und war jetzt irgendwie so erstaunt, dass es irgendwie Sky Go noch gibt, weil ich immer der Meinung war, Sky Go wäre zu WOW geworden, aber naja.
Das dachte ich auch, ist aber halt nicht so. Das ist schon sehr verwirrend.
Na gut, Marketing war bei WOW, Sky, Premiere und so immer nicht so.
Das ja, wie hieß es vor Premiere nochmal anders?
Teleclub oder war Teleclub was anderes?
Nee, das war was anderes.
Ich glaube, das war auch so.
Check doch mal, ich lese derweil mal die Inhaltsangaben der beiden Teile vor. Wir reden hier von Teil 1, die drei Musketiere d'Artagnan. Das Königreich Frankreich ist durch die Religionskriege gespalten und ständig von einer Invasion Englands bedroht. Eine kleine Gruppe von Männern und Frauen verbindet ihr Schicksal mit dem ihres Landes und kreuzt dafür die Schwerter. Im Mittelpunkt steht dabei der junge Gascogner Charles d'Artagnan oder Charles d'Artagnan, der zur Garde der drei Musketiere des Königs gehören möchte und sich Athos, Porthos und Aramis anschließt. Ja, denn er fordert alle drei an einem Tag zum Duell heraus, beziehungsweise legt sich an einem Tag gleich mit allen drei an, die ihn daraufhin zum Duell herausfordern. Und das geht nicht so ganz ab, wie es eigentlich geplant war. Und sie müssen sich plötzlich gegen die Truppen des Kardinals zur Wehr setzen. Und D'Artagnan ist mittendrin in den Intrigen am französischen Königshof. Und dann gibt's jetzt den zweiten Teil, Three Musketeers, My Lady. Da lautet die Inhaltsangabe wie folgt. Constance Bonacieux wird vor den Augen von D'Artagnan entführt. Das ist so ein bisschen das Love Interest von D'Artagnan, als kleine Erklärung. In einer wilden Suche nach ihrer Rettung ist der junge Musketier gezwungen, sich mit der geheimnisvollen Milady de Winter zu verbünden. Als der Krieg erklärt wird, haben sich Athos, Porthos und Aramis bereits an die Front begeben. Nur kurze Zeit später lässt ein schreckliches Geheimnis aus der Vergangenheit alle alten Bündnisse zerbrechen. Ja. Und es ist ein bisschen komisch, weil wir haben das letzte Woche eigentlich schon alles mal besprochen. Ich hoffe, ich kriege das Gefühl dieser, ich wiederhole mich aus dem Kopf, denn das möchte ich ja eigentlich nicht. Aber ich kann diese beiden Filme sehr empfehlen, denn ja, eben der Ansatz der Action hier, der Mantel- und Degen-Action ist meiner Ansicht nach echt gut umgesetzt worden. Viele One-Shots, viele Plansequenzen, die an ein bisschen an John Wick und Tyler Rake erinnern. Darüber hinaus haben wir einen Cast, der echt aus verdienten Schauspielern und altbekannten Schauspielern besteht, wie Eva Green und Vincent Cassel. Und hier unser guter Freund Romain Duris, den wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben, unter anderem in Animal Kingdom oder Animalia, wie er, glaube ich, hierzulande hieß oder eigentlich heißt. Oder halt auch in Final Cut of the Dead, da war er der Regisseur. Also der hat jetzt schon ein paar Genrefilme gemacht und dementsprechend sehe ich ihn inzwischen auch sehr gerne.
Also der Darsteller
des Regisseurs. Der Darsteller, genau. Ja. Genau. Und der junge Mann François Civil, der hier den D'Artagnan spielt, ich finde, der hat das gut gemacht. Mhm. Der ist ein sympathischer junger Bursche, der, sag ich mal, die Leute mit in diese Welt der Musketiere reinnimmt. Und das Ganze ist halt auch vom produktionellen Aufwand echt ordentlich. Also die sind viel on location, es ist sehr schmutzig, ist sehr detailliert. Man hat die Königshöfe mit Prunk, man hat aber auch irgendwie die Elendsviertel oder die ärmeren Gefilde, die alle schön lebendig sind. Da wuseln viele Leute rum, es ist matschig, dampfend, stickig und so. Und also wirklich Kostüme, alles, was sie da gemacht haben, enormer Aufwand meiner Ansicht nach. Und es zahlt alles auf die und auf den Unterhaltungswert dieser Filme ein. Hm.
Finde ich auch. Also ich mochte die auch gern, gerade weil die wieder so dieses nicht so tiefschürfendes, aber auch nicht den Zuschauer für dumm verkaufendes Unterhaltungskino sind. Die
ja, das, also ja, diese Spurensuche, die ist echt, sag ich mal, da muss man schon ein bisschen dranbleiben, sonst verliert man den Überblick bei den vielen Figuren.
Ja, das finde ich nämlich auch. Also das ist jetzt nicht so ein Sherlock-Holmes-artiges Ermitteln, aber es ist schon also eine gute Abwechslung zu den Actionsequenzen, dass quasi die Spannung auch ein bisschen durch diese Recherchearbeit beziehungsweise durch dieses Zusammenfügen von so kleinen Puzzleteilen, weil als Zuschauer weiß man, wenn man ein paar oder wenn man schon mal irgendwelche Musketiere-Filme gesehen hat, schon ungefähr, wohin der Hase läuft, aber es ist halt trotzdem nichts, wo man dann so denkt, ja okay, das hätte ich ja jetzt gar nicht mehr irgendwie zusammenreimen können. Also es ist angenehm befriedigend. Es ist alles angenehm befriedigend. Ich glaube, das trifft es irgendwie ganz gut.
Ja, und ich finde auch, die einzelnen Figuren, da bietet sich natürlich die Möglichkeit an, das alles ein bisschen plakativer zu machen und so weiter, klar. Aber ich fand selbst so eine Figur wie Louis der 13., der König, der schon ein bisschen dullig aussieht, der hat hier tatsächlich hier und da Momente, in denen er halt das Publikum oder halt auch alle anderen vom Gegenteil überzeugen kann. Also ich fand schon, der hat zwar seine komischen Momente, wo er nicht so ganz das Königsein irgendwie im Griff hat, aber dann hat er auch wieder Momente, wo du denkst, ja, eigentlich cool, Louis. Das finde ich gut, dass du hier quasi dich behauptest und so, ja. Und diese Intrigen, die da gesponnen werden, ey, klasse. Und dann, ja, der zweite Film ist nicht ganz so actionlastig wie der erste. Also da ist ein bisschen weniger Action enthalten. Dafür kriegt halt Eva Green dann ja ihre Time to shine. Also die Figur, wie halt auch die Darstellerin, werden hier nochmal deutlich vergrößert und erweitert. Und das gibt für Eva Green, oder das gibt Eva Green natürlich wieder eine Menge Gelegenheit, auch richtig gut aufzuspielen. Also die im zweiten Film, finde ich, das ist eigentlich, der zweite Film ist eigentlich ihr Film. Und die macht das wirklich großartig. Ja,
ich finde auch, dass dass ein zweiter Teil weniger Action hat, finde ich immer ein bisschen heikel, weil der erste Teil ja immer so eine gewisse Messlatte setzt und damit ja auch so eine Erwartungshaltung. Aber ja, ich finde, dadurch, dass sie mehr in den Mittelpunkt gerückt wird, was ja auch im Titel schon klar gemacht wird, geht das eigentlich völlig klar. Und es kommen ja auch noch zwei Spin-off-TV-Serien. Die eine heißt halt Milady Origins. Keine Ahnung, worum es da wohl gehen könnte. Und dann kommt noch Black Musketeer. Ja,
vielleicht,
ja, es war ein Gag, weil Milady Origins ist, glaube ich, schon sehr.
Ja, ich überlege gerade, welche Storyline sie da von ihr dann quasi verfilmen. So,
ja.
Ob sie wirklich alles machen
oder ob sie halt nur einen Teil machen. Wahrscheinlich dann alles. Es wird wahrscheinlich beginnen wie Dobermann, dass sie im Kinderbett liegt und dann fällt ein Säbel rein. Und dann sieht man so, wie es weitergeht. Ja. Und ich bin auch immer also so dieses, ach, das wird ja gleich nochmal, immer kein, was heißt kein großer Fan, aber die Frage ist halt immer, wie nötig sind Prequels zu Figuren, die für die Dauer des Films spannend sind, wo ich mir aber nie so denke, krass, wie ist diese Person denn zu dem geworden, was sie jetzt gerade ist oder so. Und deswegen sehe ich jetzt diese TV-Serie, ist glaube ich nichts, was ich mir jemals anschauen werde, aber die beiden Filme, das ist halt ein guter Nachmittag, sie profitieren davon, dass sie back-to-back gedreht wurden, weil man dadurch glaube ich Sets oder irgendwelche Sachen effektiv nochmal verwenden konnte, ohne dass dem Zuschauer auffällt. Und das Budget lag halt auch bei knapp 75 Millionen, was für einen europäischen Film extrem viel ist. Und das sieht man auch, dass da viel Budget reingeflossen ist. Und die Frage ist halt immer, wie sowas jemals wieder zurückkommen soll. Der Film hat auch nur 35 Millionen worldwide gemacht. Dazu noch Einnahmen vom Streaming, die nicht wirklich publik sind. Aber dass das jetzt irgendwie eine Cash-Cow für irgendjemanden der Beteiligten war, ist glaube ich leider nicht. Also ich glaube, diese Zeit von groß angelegten, hochbudgetierten Mandel- und Degenfilmen beziehungsweise historischen Filmen geht nicht mehr, außer dass er einen Streamer im Rücken wie bei Napoleon beispielsweise, der im Kino ja auch überraschend gut lief, aber das dass die Musketierfilme irgendwo außerhalb von Frankreich überraschend gut und überhaupt im Kino liefen, entzieht sie auch meiner Kenntnisnahme. In Deutschland sind sie auch, also an mir vorbeigegangen, dass der im Kino lief, was nie ein gutes Zeichen ist. Also man kann ja immer so sagen, ja, hast du heute nicht mitbekommen. Aber eigentlich kriegen wir ja jeden Scheiß mit, der im Kino läuft. Und der ist irgendwie, entweder war ich da unaufmerksam oder hatte Corona oder er hatte halt wirklich ein schlechtes Marketing. Also es kann an mir liegen, aber ich glaube, es war eher am Marketing.
Ja, ich muss sagen, ich habe den schon mitgeschnitten. Ich habe schon mitbekommen, dass er da ins Kino kommt. Ich habe mir halt nur gedacht, boah, schon wieder? So, ja, also beziehungsweise, nee, ich kenne jetzt genug. Wir hatten hier Paul W.S. Anderson mit seinem Mila Jovovich-Musketieren.
Aber auch schon wieder 13 Jahre her. Also die Zeit halt, geht da immer schnell. Ja.
Ja, aber wir hatten jetzt wirklich alle möglichen Versuche. Ja, wir hatten das amerikanische Ding mit ja, damals noch so, keine Ahnung, erwachsenen Jungstars. Ja, wir hatten hier Paul W.S. Anderson mit seinem Zeppelin und was weiß ich für wieder Resident Evil Spielereien, die er da reingebaut hat. Wir haben halt die ich glaube, hier, das war Richard Lester, der die Filme gemacht hat, die anderen mit ich glaube, Oliver Reed und Richard Chamberlain und so, die standen ja lange Zeit für das und das. Und dann gibt's ja noch die ganzen Generationen davor. Also ich meine, irgendwie kriegt jede Generation irgendwie ihren Musketierfilm. Und ich weiß nicht, irgendwo ist jetzt auch mal gut, habe ich mir gedacht. Ich muss das jetzt nicht zum x-ten Mal sehen. Schon gar nicht, wenn es irgendwie wieder so, ja, Dienst nach Vorschrift ist. Aber ich weiß nicht, warum. Ich glaube, Antje war es, die mir gesagt hat, ey, hier, der ist echt nicht verkehrt so. Und dann habe ich aus Neugier halt doch mal reingeguckt und war dann überrascht, als dann diese ganzen One-Shots und Plansequenzen da anfangen. Wenn sie dann durch die unter der Kutsche durchrutschen, 5, 6 Typen erstmal, sich von Leib halten, da reinstechen, hier reinschlagen, da noch einen Tritt mitgeben, dann wieder über die Pferde drüber und was weiß ich. Also, ey, da sind coole Sachen dabei gewesen. Gerade dieses erste Duell mit den drei Musketieren, das zu diesem Kampf mit den Kardinalstruppen führt. Da gibt's so coole, sag ich mal, auch Wechsel, ja. Ich meine, man merkt schon, dass es nicht alles immer am Stück ist, so. Aber wie sie es kaschieren und so weiter, das fand ich schon sehr amtlich. Wenn halt irgendwie D'Artagnan hinter einem Baum reitet und der Baum quasi als Schnittstelle genommen wird, um dann halt die Perspektive ein bisschen weiter zu ziehen. Also das waren schon geile Bilder. Und nicht nur in den Action-Szenen, auch irgendwie, sag ich mal, weiß ich nicht, am Hof oder in gewissen Locations. Wenn dann halt zum Beispiel, da gibt's einen schönen Shot, ich glaube, das ist nach dem, in den, also irgendwann kommen die Musketiere mal der Königin zu Hilfe und unterhalten sich danach in so einer Art Kloster und stehen da so in den Gängen und da gibt's halt wirklich so coole Shots, wo die Königin in der Mitte ist und auf die Gänge links und rechts verteilen sich die Musketiere und es ist alles halt so in einem Bild eingefangen. Das ist mir dann halt auch beim zweiten Mal erst aufgefallen. Das fand ich wirklich, das ist schön inszeniert. Also ich bin Fan von diesen beiden Filmen. Und ich finde es schade, dass eigentlich so gesehen kein dritter Film dann erstmal kommt oder kommen wird, weil ich glaube auch der Gap zwischen den Darstellern wird langsam dann zu groß. Die dürfen alle noch mal ein Stück älter sein.
Ja, ich glaube, das soll halt alles diese Serien, also das soll durch diese Serien abgefangen werden, weil wir hatten ja bei der, wo die technischen Probleme dann aufgetaucht sind, in der Folge noch kurz überlegt, warum es keinen dritten Teil geben könnte, aber wenn Teil 1 und 2 back-to-back gedreht werden, wie teuer soll dann der dritte Teil werden, den man dann so einzeln drehen müsste? Also ich glaube, das ist aus finanziellen Gründen nicht machbar.
Ja, ich meine, selbst wenn er jetzt die Hälfte von dem von dem Budget der beiden anderen.
Man tut ihm, also ich war ja auch komplett übersättigt von den Musketieren, aber ich glaube, das ist eher so ein Ding, dass wir in unserer Kindheit so vollgebombt wurden mit den ganzen Sachen. Weil es ist jetzt, der erste ist jetzt halt die erste französische Filmadaption von drei Musketieren seit 62 Jahren. Also das Land, aus dem das Buch kommt, hat uns jetzt nicht vollgeschissen mit irgendwelchen Verfilmungen die ganze Zeit. Das kam irgendwo anders her. Also,
deswegen. Ja, das stimmt schon. Ja, vielleicht liegt es an unserem Alter, aber für Leute, die halt wirklich noch nie Berührungspunkte damit hatten und die eigentlich auch eher abgeschreckt sind von irgendwie den Kostümen, den Perücken und was weiß ich oder den Frisuren, gibt diesen beiden Musketierfilmen echt mal eine Chance, weil das ist schon sehr auf moderne Sehgewohnheiten getrimmt, ohne die Vorlage.
Also ich glaube auch, dass das
Deswegen,
also wenn man noch nie was mit Musketieren zu tun hatte, reicht das, glaube ich, sich das anzugucken. Und wenn man danach denkt, boah, das war gut, ich will mehr sehen, kann man, glaube ich, mal ja Mann mit der eisernen Maske gucken. Weiß ich nicht, ob der gut oder schlecht gealtert ist. Also ich fand den damals schon nicht so geil. Oder halt einen von diesen anderen, das geht schon. Aber ich glaube, es ist damit, hat man, glaube ich, alles von Musketieren mitbekommen, was man so mitbekommen muss, weil wenn man sie überhaupt nicht mitbekommen hat, ist halt auch kein großer Verlust. Das ist halt einer dieser immer seltener werden, großbudgetierten, guten Unterhaltungsfilme, wo man sich über wenig ärgert und eigentlich nur genießen kann, weil er halt wenig Angriffsfläche eigentlich bietet. Ja. Und
ja, gut, ich meine, wahrscheinlich könnten sich die Puristen darüber beschweren, dass er gewisse Sachen angepasst hat oder verändert hat in den Storys. Aber ich finde, das kann auch in Ordnung sein. Nach
so dann klären wir noch die wirklich wichtigen Fragen. Wow war vorher Sky Ticket, was vorher Sky Online hieß, und Premiere hieß vorher Premiere World, als sie sich mit DF1 kurz zusammengetan haben. Und die österreichischen Zuhörenden, die jetzt die ganze Zeit denken, was zur Hölle ist denn Wow? Ihr kennt das unter dem Namen Sky X. Also es ist alles verwirrend. Ja. Und Wow ist über dieselben Wege abrufbar wie Sky Go. So ist das alles.
Na dann. Gut. Kommen wir zu unseren beiden kurzen. Wir haben ein, ich weiß nicht, es gibt eine neue Form des Films. Der mittellange Spielfilm, wie ich halt jetzt hier und da schon lesen durfte. Da muss es aber ein griffigeres Wort für geben, meiner Ansicht nach. Weil wir haben jetzt zwei Filme, die jeweils so roundabout 40 Minuten sind.
Ja.
Und ich finde das noch.
Also bei der.
Also.
Einer oder beide sind ja dann, es war. Ach, warte, ich muss das Wort zum Schauen. Ich habe angefangen zu reden, bevor ich. bevor ich den Tab mit dem Wort offen hatte. Also, Wikipedia nennt es einen. Wo war's? Mittellangfilm.
Ja. Ja, siehst du, sag ich doch. Mittellang.
Ja, ich weiß aber ein auch wieder da Film. Nicht, wo die. Gut. Ah, warte, vielleicht gibt es da ja was irgendwie, Definition Mittellangfilm, aber du kannst erstmal erzählen, worüber wir überhaupt reden.
Genau, wir reden über einen Fanfilm, der jetzt seit ein paar Tagen auf YouTube kostenlos erhältlich ist. Aber der Tino war unter anderem auf der Weltpremiere im Kino in Berlin und ich habe schon ziemlich lang von dieser, oder schon seit einiger Zeit von diesem Film mitbekommen. Ja, es ist ein, wie gesagt, Fanfilm, der heißt Hope and Glory, ein Mad Max Fanfilm, und schildert ja so ein bisschen einfach, keine Ahnung, man könnte sagen, eine Sidequest aus irgendeinem Mad Max Wasteland Spiel oder halt eben eine Sidequest aus dem Mad Max Universum, in der Max durchs Ödland streift auf der Suche nach Benzin, und da trifft er auf ein paar Warboys, die haben gerade, ja, zwei Passanten, Menschen, Überlebende, gefangen genommen, der eine ist tot, die Frau hat überlebt und Max braucht halt Benzin und beschließt halt, diese drei Warboys zu überfallen und kann die zur Strecke bringen, die Frau retten, und weil er halt Benzin braucht, lässt er sich dazu überreden, sie zu ihrem, ich sag jetzt mal, Shelter oder Bunker zu fahren, damit sie dort halt quasi ihm Benzin geben kann. Aber dort angekommen, muss er erst eine Aufgabe erledigen und soll dafür dann halt eben Benzin bekommen. Das Ding wurde, ich weiß nicht, Tino, das wurde über mehrere Jahre jetzt gedreht, in Deutschland und
ja,
Spanien.
Ja, also anscheinend bis zu 5 Jahre, also das ist natürlich nicht die ganze Zeit rund um die Uhr, aber es waren insgesamt 5 Jahre, 275 Leute waren unterschiedlich lange involviert, also es ist schon ein echtes Großprojekt aus Leidenschaft raus.
Ja. André.
Moment, ich mach noch kurz, also das Filmlexikon der Uni Kiel sagt, Mittellangfilm ist eine im Deutschen höchst ungebräuchliche Bezeichnung für einen Film, dessen Spieldauer zwischen der eines Kurzfilms und der eines Langfilms liegt, 30 und 60 Minuten Vorführdauer.
Da müssen wir einen neuen Begriff für finden.
Aber nach 60 Minuten, was sind denn Filme, die 60 bis 90 Minuten gehen?
Spielfilme.
Weil ich glaube, bei den Oscars bist du auch erst ab 75 Minuten Länge zugelassen. Also es gibt da mehrere. Ja, wie nennt man das? Grauzonen oder so? Da können wir ja mal was finden. Das ist so unser Vermächtnis, dass wir einfach nur dafür einen Begriff haben.
Genau.
Weil ab 60 Minuten wird schon Langfilm genannt, aber Mindestlänge Oscars war, glaube ich, 75 Minuten.
Ja, denken wir doch ein bisschen drauf rum. Vorher hören wir uns André an, was er zu Hope and Glory zu sagen hat.
40 Minuten darf der sein. Hätte ja auch, dann hätte aber doch dieses Wes Anderson-Ding auch für bester Film eingereicht werden können, nicht nur für bester langen Film. Okay, ich bin hier einer großen Sache auf der Spur. Lass uns erstmal mit Mad Max reden.
Tino deckt auf, das neue Format. Ja, war echt gespannt drauf. Also ich meine, auch schon Trailer und ganzen Artworks haben ja schon natürlich auch schon sehr irgendwie, auch von den Farben und so weiter, fand ich schon dann auf Fury Road so ein bisschen natürlich kopiert, in Anführungszeichen natürlich sehr angelehnt, um natürlich auch die große Fanbase des Films wahrscheinlich anzusprechen. Und ja, war gespannt auf so ein Fanprojekt, das aber natürlich ja natürlich sehr ambitioniert auf jeden Fall wirkt. Und naja, nach den 40 Minuten muss ich auch sagen, also erstmal generell Hut ab einfach. Also gerade was das ganze Set-Design angeht, die Liebe zum Detail, da war ich schon echt doch ziemlich baff. Hätte ich mir in Anführungszeichen schlechter vorgestellt, aber ja, war auf jeden Fall positiv überrascht, was da aufgebaut wurde. Also die Welt ist und so, ist auf jeden Fall glaubhaft. Es fühlt sich total nach Mad Max an. Egal, ob sie von den kleinen zerfetzten Handschuhen und irgendwelchen zusammengebauten Unterschlüpfen irgendwie, alles halt sehr, sehr abgewrackt, so wie es halt sein muss in dieser Welt. Bis aber auch hin zu irgendwie den Karren und irgendwie irgendwelche Eingänge zu irgendwelchen Höhlensystemen. Ich hab halt die ganze Zeit mir gedacht, wo habt ihr das gedreht? Also es sah schon echt, echt cool aus und gut ausgestattet. Also was das angeht, muss ich einfach mal sagen, Respekt so. Rein auf der Story-Ebene fand ich es halt sehr Standard so, ist so wie so eine typische Mad Max-Story. Ja, es geht natürlich drum, du brauchst halt deine Ressourcen, die Ressourcen werden angeboten, du sollst dafür irgendwas tun. Ist auch so ein bisschen Videospiel-esque natürlich, ne? So ein bisschen wie so eine Fetch-Quest, aber es funktioniert. Ich habe jetzt auch letztlich keine herausragende Story irgendwie bei A, bei dem Kurzfilm erwartet und B, halt Mad Max braucht jetzt auch einfach nicht das diepe Ding natürlich. Er hat halt seine typischen, ne, Familie verloren, Issues so, das ist halt das Ding. Also der Charakter wird halt dargestellt, wie er dargestellt wird nun mal in den Filmen, in der ganzen Lore. Und dann hast du halt ein paar echt coole Action-Pieces drin. Die ist halt von der Dynamik her natürlich jetzt, natürlich kein Fury Road, ne? Da waren auch so manche, also sie sind an sich, sind die auch cool, irgendwie du hast diese Kettensägen-Szene und so, und gute Szenen gemacht, auch vom Aufbau her, dann beim Schnitt und so weiter, und natürlich bei der reinen Dynamik, da merkst du dann so ein bisschen die Flaws. Das ist natürlich, da gab es einen Umschnitt irgendwie, da wird er so eingeklemmt mit so einem Schiebewagen, und dann kommt er mit der Kettensäge und erwischt ihn nicht, und dann gibt's einen Schnitt, und dann hängt er schon wieder über dem Kofferraum irgendwie, das kommt ein zweiter dazu. Also es fehlen teilweise so leichte Übergänge, ich glaube, da war natürlich, ist kein Profi-Stunt-Team am Werk und keine Kampfchoreografen. Aber trotzdem war es irgendwie ganz cool. Oder wenn einer dann auf die Kettensäge drauffällt, bisschen Blut ist auch dabei, ist jetzt nicht irgendwie groß gekröse oder so, aber ein bisschen hart ist es schon. Aber ja, macht auf jeden Fall trotzdem Spaß. Größte Negativpunkte für mich eigentlich so ein bisschen, das muss man dann einfach sagen, ja, es ist ein Fanprojekt, es sind halt einfach keine herausragenden Darsteller, ne? Also die darstellerische Leistung ist okayisch so. Ist alles ein bisschen steif, die Dialoge und so, es ist alles sehr Theaterbühne irgendwie. Das ist halt rudimentär, okay. Aber ja, so, das kann man echt gut gucken. Ich meine, es ist for free. So, das ist ein absoluter No-Brainer, sich das anzugucken auf YouTube. Das macht echt 40 Minuten locker weggucken, Spaß. Ist cool, cooles Projekt, hab da voll meinen Respekt vor. Aber man soll jetzt natürlich auch jetzt nicht irgendwie halt Fury Road 2 erwarten, das ist auch klar. Aber für das so, was es ist, so für ein Fanprojekt, echt, also wie gesagt, voll für das ganze Set und so weiter und für die Kostüme habe ich komplett sich meinen Hut. Das ist echt, das ist nice. Und alles andere ist halt fürs Fanfilmtum okay. Ne? So, das muss man halt einfach sagen. Aber ey, wie gesagt, Respekt auf jeden Fall, Respektarbeit.
Ich schließe mich dem an. Ich bin da mit fast allem d'accord. Ich würde sagen, es gab so ein paar Total-Shots, also so ein paar Totalaufnahmen oder Panoramabilder, die fand ich echt, die sahen richtig, richtig schick aus. Auch wenn das Auto immer wieder so in der Total aus der Wüste, also durch die Wüste fahrend gezeigt wird. Und ich würde noch die Musik hervorheben, die sich schon an dem Score von Herrn Holkenborg, glaube ich, so heißt der im Original, also in Wirklichkeit, sehr an diesem Score orientiert, beziehungsweise auch Teile übernimmt. Und das ist so für mich so ein bisschen, was ich bei dem Film ein wenig vermisst habe, weil der setzt sich schon so ein bisschen ins gemachte Nest oder beziehungsweise ins sehr gemachte Nest, weil diese ganze Ästhetik und die Buzzards und die Warboys und so weiter, das sind alles so diese Stilistiken und Thematiken, die sie halt von Fury Road übernommen haben. Und ich hätte mir da irgendwie gedacht oder gewünscht, dass sie vielleicht noch so ein bisschen vielleicht was Eigenes mit einbauen oder so ein bisschen was Eigenes mit ranbringen. Aber ich muss am Ende auch sagen, ich habe direkt danach Mad Max Road Warrior angemacht, also den zweiten. Und fand's echt eine schöne Ergänzung irgendwie dafür, dass es nicht mit den Budgets mithalten kann, die die Filme hatten. Also der Vibe ist bei mir auf jeden Fall auch angekommen.
Ja, total. Ja, der Vibe definitiv. Also das ganze, die ganze Stimmung, Lichtstimmung, sag ich ja, Settings. Also das passt für mich wirklich. Das haben sie schön eingefangen. Also das ist wirklich cool.
Ja, ich kann da auch nicht mehr so viel ergänzen. Ich sehe es auch so wie ihr. Und ich glaube halt, Fanfilm ist auch hier sehr passend. Also es ist eine Hommage, es ist ein Fanfilm. Es will kein eigenständiges Werk sein, was ich teilweise ein bisschen schade finde, weil man mit der Figur, so langweilig Mad Max als Figur auch finde, doch irgendwie mehr hätte machen können als so eine Fetch-Quest einfach. Also hier merkt man schon, es ging eher darum, sich handwerklich auszutoben in einem relativ ja festgesteckten Environment, wo man halt nicht selber kreativ werden muss, sondern eher kreativ in der Umsetzung, aber nicht kreativ in dem Erschaffen des Szenarios. Schauspielerisch, das ist halt immer mutmaßlich doof, weil du halt nehmen musst, wer for free oder für sehr wenig Geld mitspielt. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was mich bei dem Film und auch bei der Premiere ein bisschen geärgert bzw. gestört hat, dass halt immer so gesagt wird, ja, sieht man mal, was mit 90.000 Euro alles möglich ist. Und das stimmt ja nicht. Es ist, mit 90.000 Euro wurden Explosionen gekauft und alles andere haben halt Leute unentgeltlich gemacht. Das ist halt immer so ganz komisch, dass dann immer so das als so ein Siegeszug des Indie-Films in Deutschland irgendwie gefeiert wird oder dargestellt wird, indem man einfach sagt, ja, okay, wenn ihr euch einfach jahrelang, monatelang ausbeutet, weil wir brauchen das Geld für Sachen, die wir nicht for free kriegen, wie eure Arbeitskraft, dann geht viel. Und das hat ja auch nie jemand bezweifelt. Das würde ja in jedem anderen Land der Welt aber auch gehen. Also es liegt nach wie vor nicht daran, dass sowas nicht möglich ist, sondern es liegt nach wie vor daran, dass es nicht möglich ist, wenn die Menschen auch nur annähernd adäquat bezahlt werden. Das ist ja eher das Problem, dass du für keinen Actionfilm aus deutschen Landen 15 oder 20 Millionen Förderung bekommen würdest. Dass du, wenn du sehr geschickt bist, Leute findest, die sich ausbeuten und dann einen Film erzeugen, der deutlich teurer aussieht, als er dann schlussendlich gekostet hat. Das ist, glaube ich, unumstritten, aber es wurde da auch ein bisschen so zelebriert, dass diese Ausbeutung für Leidenschaft irgendwie was generell Erstrebenswertes wäre in der Filmbranche. Und das fand ich ein bisschen weird. Aber da es für die meisten auch eher, hoffe ich, eher wie so eine Visitenkarte ist, mit der man sich dann für zukünftige Projekte bewerben kann, finde ich das auch völlig fein. Aber es ist halt nicht die Lösung für Genre-Kino aus Deutschland. Also dieses Modell.
Ja, gut. Es ist immer ein bisschen schwierig, ne, ob man da jetzt wirklich ausgebeutet wurde, ob sich auch noch eine Vergütung kommt oder keine Ahnung, ob da wirklich Leute einfach.
Nee, gesagt, nicht ausgebeutet, aber du stellst halt for free deine Zeit zur Verfügung. Und dann zu sagen, ja, okay, wenn man das so macht, ist auch geile Genre-Kino aus Deutschland möglich. Das hat ja nie jemand jemals in Abrede gestellt. Aber ob davon die Leute leben können oder sich nach einem Jahr einen Job suchen müssen, weil sie auch mal wieder was sich zu essen kaufen müssen, das ist wieder ein ganz anderes Blatt. Also Ausbeutung ist ja nicht immer was Negatives. Du beutest dich im Prinzip ja auch aus, wenn du bis nachts um drei irgendwie einen 5-Stunden-Film guckst, weil du freiwillig den auch noch irgendwie bei Kino Plus reinpacken willst, weil du dir wieder denkst, oh, gute, wir reden über 32 Filme morgen, sollten es nicht lieber 33 sein. Das ist ja alles bei diesen ganzen Berufen, die halt so eine Schnittstelle zu Passion, Leidenschaft haben, ist es ja immer so, aber das kann ja nicht die Dauerlösung sein, dass man quasi sagt, okay, nur so geht's, weil in anderen Ländern ist ja auch nicht so. Also in anderen Ländern hast du halt auch Leute, die dir Geld geben und dann beuten sich die Leute noch selbst aus wegen der Leidenschaft.
Jedenfalls ja. So. Ja, ausbeuten und Geld dafür kriegen ist natürlich cool. Oder beziehungsweise leidenschaftlich sein.
Ja, genau, Leidenschaft. Also die Leidenschaft, wenn man nicht merkt, dass man da jetzt in die 10. Stunde reingeht, völlig fein. Aber wenn man das quasi bei drei, vier Projekten machen muss, weil es scheinbar nicht anders geht in Deutschland, dann denke ich mir so, oh, weiß ich halt nicht, ob das so sustainable irgendwie ist. Aber für so einen Fanfilm ist das völlig fein. Also das ist ja wirklich ein Passion-Projekt. Ich war nur nicht mit der Art und Weise einverstanden, wie dann gesagt wird, der Film hat nur 90.000 gekostet. weil die 90.000 ja nur zustande gekommen sind, weil viele Leute unentgeltlich ihre Leidenschaft reingesteckt haben. Also sie haben halt Zeit investiert. Und wenn man die irgendwie aufwiegen würde, würde sowas, glaube ich, mehr kosten, weil sie andere Sachen daran ja auch messen müssen. Also wenn jetzt irgendein Film sagt, ja, ich habe 2 Millionen gekostet, dann denken ja Leute auch, boah, aber hier dieses Mad Max-Ding, das hat nur 90 gekostet. Also der Film hätte jetzt eigentlich 20 Mal besser sein müssen. Und das findet ja leider statt, so ein komisches Aufrechnen.
Ja, aber dafür sind wir ja da, um es in Relation zu setzen.
Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber ansonsten Hut ab vor dieser Leidenschaft und auch diese, dass man diese Koordination hinkriegt über so einen langen Zeitraum. Weil ich wüsste jetzt, außer Schneeflöckchen, kein Projekt, was über so einen langen Zeitraum dann auch das Darth Maul-Ding von Sean, das war ja auch ähnlich aufwendig, aber glaube ich nicht so ein großer Zeitraum. Beziehungsweise war das ähnliche Bedingungen, war das auch so ewig lang?
Nee, ewig lang nicht, aber da war es glaube ich auch schon ein längerer Zeitraum. Ich glaube, die mussten zweimal dahin, beziehungsweise die hatten, das wurde ein bisschen auseinandergedehnt wegen gewisser Probleme, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ja, ich glaube, das war nicht so lang wie jetzt Mad Max über 5 Jahre.
Ja. Deswegen, das ist schon so cool. Ich finde so ein bisschen dieses, klingt jetzt, glaube ich, gemeiner, als es gemeint ist irgend so. Aber ich verstehe, warum bei diesem Fanfilm von Sean danach Leute gefragt haben, wie zur Hölle habt ihr das gemacht? Während ich halt nicht glaube, dass bei dem Mad Max-Fanfilm danach sich Leute fragen, wie zur Hölle habt ihr das gemacht? Also so ein bisschen dieses, es ist halt.
Na, ich hab ja eben gefragt, wie haben sie es gemacht, und zwar was die Locations angeht. Da war ich schon so ein bisschen.
Ja, genau.
So,
und die sind okay, dieser, warte, ich kann es noch cool. Halbwegs, ich kann den Ort leider nicht mehr angeben, aber diese Tunnelsequenz, es findet wirklich irgendwo statt. Das ist einfach so ein Tunnel bei einem von den Beteiligten in der Heimatstadt, den sie sich dann so geholt haben. Und auch das Mädchen, was da ziemlich am Anfang in diesem Brunnen sitzt, oder jedenfalls in dieser Art Brunnen relativ weit unten, auch das war echt. Und auch der Kameramann saß dann so, haben sie noch so ein Gestell gebaut, damit der Kameramann irgendwie nicht abstürzt, weil dann in diesem Brunnen wohl immer noch Wasser drin war. Also aufwendig war das alles, aber es sind halt eher so, wo man so beeindruckt nickt, aber sich halt nie denkt, what the fuck. Und das klingt irgendwie jetzt so gemein, weil es ist ja trotzdem, dass man bei überhaupt irgendwas, was Leute aus Leidenschaft gemacht haben oder so, wir haben ja auch viele Sachen gesehen, wo man so denkt, okay, das sind angebliche Profis, und dann denkt man nie, boah, krass, hier nicke ich mal beeindruckt. Oder der macht so, Deswegen ist das schon alles.
Ich fand diese Gesichtseffekte, die sie bei, wenn Max immer wieder seine Vision oder seine Flashes hat, die fand ich, die haben mich überrascht. Das fand ich teilweise echt gut implementiert, was sie da so wie bei, also das hatte teilweise die gleiche Anmutung wie bei Miller, als er das in Fury Road hin und wieder macht. Ja. So. Also
ja,
nicht, aber ich gebe dir recht, also bei, wenn wir jetzt wirklich Darth Maul Apprentice mit Mad Max vergleichen oder Hope and Glory vergleichen würden, dann würde ich auch sagen, dass Darth Maul ein bisschen mehr Wow-Effekt mit sich bringt oder aufgrund anderer Dinge einen Wow-Effekt mit sich bringt. Ja. Hier ist man eher so ein bisschen über die Machart halt ja erfreut, beziehungsweise kann man die Machart deutlich mehr schätzen als eben was aus der Vorlage gemacht wird.
Und zwar auch so dieses, wo ich so dachte, okay, krasser, je größer die Bilder sind bei Mad Max, desto besser funktionieren sie, und je kleiner irgendwie das Szenario wird, desto weniger hat es funktioniert. Also ich fand, am wenigsten hat halt diese Höhle funktioniert, wo Max als erstes Mal mit dem Auto da so reinfährt, dass man denkt, das ist geil, dieses Tor, dann kommt er da reingefahren und man denkt so, ja okay, das sieht jetzt so theaterbühnenmäßig aus, dann fährt er mit dem Auto an diesen riesengroßen Schiffswrack vorbei und man denkt, wow, wie geil sieht das denn aus? Also das hätte ich genau andersrum irgendwie erwartet, dass je epischer das Bild wird, desto weniger funktioniert, und je kammerspielartiger es wird, desto besser würde es funktionieren. Aber ich fand immer die großen, breiten Aufnahmen, dachte ich so, geil. Also eigentlich hätten sie mehr mit Drohnen mehr draußen machen sollen und gar nicht so viel in diesem Lager.
Ja, da gebe ich dir recht. Also diese Außenshots, die sahen schon echt nochmal eine Tick.
Deswegen, Tick, also gespannt, was sie als nächstes machen.
Ja, und ob das so lange dauert wieder. Gut, so, und dann kommen wir wieder zu Tino zaubert aus der Kiste und präsentiert uns wieder einen Film, den wir uns angucken sollen. Und du sitzt dann da davor und denkst dir, Alter, warum höre ich jedes Mal wieder aufs Neue auf?
Hallo?
Nein, natürlich nicht. Oder beziehungsweise, warum wundere ich mich noch, dass er mit diesem Film jetzt um die Ecke gekommen ist?
Ja, weil er auch auf der Berlinale lief.
Die Rede, Wolle auf der Bühne, ein 40-Minuten-Film.
Da kommen die guten Filme. Das
ist ja gut genug.
André, hast du davon mitbekommen, dass dieser Film auf der Berlinale lief? Ich wette, du hast schon direkt nachts auch mit F5, mit dem Finger auf F5 auf der Taste da gesessen, um Tickets zu bekommen, ne?
Nein.
Hä? Wieso gut, nicht?
Weil dann, ich fahre nicht nach Berlin. Nein, Quatsch. Nee, da habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Und war darüber überrascht, weil, also klar, Kurosawa natürlich wird verfolgt und ist an mir vorbeigegangen tatsächlich. Also hat Tino uns mal wieder hier einen Dienst erwiesen, mir zumindest, weil ich hab's
sonst echt verpennt. Vielleicht auch einen Bärendienst.
Vielleicht auch einen Hühnchendienst.
Oh. Ja, einen Hühnchendienst, würde ich auch sagen.
Achso, das war gar kein Gag wegen meinem
Nachnamen. Ich hab den.
Okay. Ja, ich hab's gecheckt.
Nein, eigentlich nicht im Film, aber du kannst es taken, wie du möchtest.
Sobald irgendwas mit hohen Haaren fällt, bin ich immer persönlich involviert.
Ja. Wir reden von, wie spricht man es aus?
Scheim.
Chime?
Mehr Scheim als sein.
Chime, oder?
Scheim.
Also es ist ja so ein Glockenspiel. Also ich würde schon sagen, das heißt, also es ist ja einfach das englische Wort für Glockenspiel. Und ich würde sagen, es heißt Scheim.
Scheim. Gut, von Kiyoshi Kurosawa. Der hat unter anderem Filme gemacht wie Cure, Puls, Seance oder Tokyo Sonata.
Und Creepy.
Und Creepy. Und gilt, sage ich mal, schon als einer der Initialzünder für den J-Horror, zumindest für diesen modernen J-Horror. Aber ich muss sagen, ich finde seine Filme immer so ein bisschen abseits der großen Titel und Namen, nennen wir sie jetzt halt mal Ju-On oder Ringu, ne? Und trotzdem finde ich, habe ich wieder mal festgestellt, seine Filme kriegen mich doch auf einer ganz anderen Ebene und irgendwie finde ich das jetzt inzwischen einfach echt viel, viel besser. Aber das nur als kleiner Vorgeschmack. Ich würde einmal die Geschichte versuchen wiederzugeben, die uns der André hier zusammengestellt hat. Matsuoka.
Die ist von der Berlinale Selbstwebseite, also mich trifft wieder mal keine Schuld.
Okay, die uns André von der Berlinale besorgt hat. Matsuoka ist ein Lehrer an einer Kochschule. Eines Tages sagt sein Schüler Tashiro während des Unterrichts etwas Merkwürdiges. Da ist ein Geräusch, es klingt wie ein Glockenschlag. Jemand schickt mir eine Nachricht. Die Schulleitung bezeichnet Tashiro als ein wenig sonderbar. Dann verkündet Tashiro, die Hälfte seines Gehirns sei durch eine Maschine ersetzt worden und greift zu einem drastischen Mittel, um dies zu beweisen. Einige Tage nach dem Vorfall äußert die Schülerin Akemi während des Unterrichts Unwohlsein, das der Anblick eines ganzen Huhns in ihr auslöst. Oder eines Hahns? Matsuoka überkommt ein diffuses Gefühl. Sowohl in der Schule als auch zu Hause schleicht sich ein seltsames Grauen in sein Leben ein. Ja, das klingt jetzt alles stringenter und irgendwie, fast schon standardgruselartiger, als es dann letztendlich ist. Denn das sind diese Filme von Herrn Kurosawa nie. Wirklich nie. Und ich war erstaunt, dass in auch diesem kürzeren Film echt eine Menge seiner, ich sage jetzt mal Trademarks, wieder mal enthalten sind. Und es ist trotzdem funktioniert. Also, dass es nicht die Zeit braucht, um sich zu entfalten, sondern dass es relativ schnell sich alles entfalten kann. Ja, also ich war wirklich erstaunt, wie normal dieser Film beginnt und mit welch kleinen und feinen Mitteln er immer wieder dieses Gefühl der Irritation und das, ja, wie es im Film auch so schön gesagt wird, das Odd, irgendwas ist Odd, entsteht. Also du denkst die ganze Zeit so, was gucke ich mir jetzt hier an, und plötzlich macht Tashiro da diese Feststellung, dass die Hälfte seines Gehirns ein Computer ist. Und ja, der Film dreht sich abermals um mehrere Grade und kriegt irgendwie es immer wieder hin, dass man sich da, also dass man davor sitzt und sich fragt, aha, und was soll das jetzt? Ja, aber ich fand's echt gut. Ich muss sagen, Hut ab, innerhalb dieser kurzen Zeit diese Beklemmung, diesen schon fast lynchartigen Vibe und natürlich dann halt auch echt so tolle Kameraarbeiten in einem kompakten 44 Minuten langen Film zu sehen. Fand ich cool.
Ja, man erkennt halt nie, oder man kann nie den Moment benennen, wann halt so diese Also ich finde, er hat diesen, also es gibt bei ihm nicht so einen Terror, sondern es ist alles so ein Thread irgendwie. Also man ist so 5 Minuten drin und man denkt so, also hier gibt's wahrscheinlich gar nichts, was man irgendwie bekämpfen kann, was halt immer nicht greifbar ist, was so genau passiert. Also diese Unausweichlichkeit, aber man weiß überhaupt nicht, vor was man hier nicht ausweichen kann, weil diese Kochschule hat ja eigentlich nichts Bedrohliches und dass dieser Zug die ganze Zeit vorbeifährt und so diese Schatten dann so von den Fenstern in diese Kochschule reinfallen, hat auch irgendwie nichts Bedrohliches, aber ich fand das sofort als einen extrem beklemmenden Ort dadurch. Obwohl ja auch so die Sonne teilweise reinflutet, aber dann liegt die andere Hälfte des Raums trotzdem im Schatten. Also er schafft es mit so Lichtatmosphären, es immer sofort beklemmt wirken zu lassen.
Ja. Oder halt auch.
Finde ich ja auch.
Oder halt auch wirklich mit so, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, mit so irrationalen Schnitten. Dann siehst du beobachtest, keine Ahnung, minutenlang, was dieser Koch macht, so, und denkst dir so, ja, okay. Und dann setzt er sich hin, holt sein Zellophanbeutelchen raus, keine Ahnung, und dann kippt er irgendwas um und Schnitt. Und du denkst dir so, hä, okay, warum? Warum war das jetzt so wichtig, das ausgerechnet, das zu zeigen? So, wir haben eigentlich vorher schon alles erfasst, was jetzt in dieser Szene oder beziehungsweise was da jetzt gerade passiert ist und was das bedeutet für den Film. Aber nein, er lässt es dann weiterlaufen. Und das ist mir 2-3 Mal aufgefallen, dass er an sehr kuriosen Stellen irgendwie Schnitte setzt. Und dadurch auch nochmal ein Gefühl der, weiß nicht,
Ratlosigkeit. Ja, so Desorientierung irgendwie. Also er macht das mit dem Sound ja genauso, wo er dann zum Beispiel dann so lange in den Spiegel schaut und dann schwillt die Musik immer mehr an und auf einmal bricht sie ab und es ist halt wirklich komplette Stille für eine relativ lange Zeit.
Ja, das fand ich auch extrem gut. Es ist halt die ganze Zeit so, es ist halt sowieso so ungreifbar alles. Und das macht's halt immer auch so, er reißt sich halt immer aus deiner Vorahnung. Ne? Also wir haben ja alle unsere Erwartungen und meinen ja zu wissen, wie Filme langsam funktionieren. Und er schafft das, und er schafft das da wirklich immer wieder gut, dich aus diesem, ich weiß jetzt, ich bin mir jetzt sicher, was gleich passiert, rauszureißen oder halt genau was anderes zu machen, als das, was du jetzt denkst. Und das fand ich halt auch richtig gut. Also der hat immer wieder geschafft, mich da zu überraschen, wo ich echt jetzt dachte, okay, jetzt wird er auf jeden Fall in die Richtung irgendwie gehen oder jetzt passiert bestimmt das und das und es war halt nie so. Und das, ja, allein das lässt dich halt ganze Zeit, du bist halt irgendwie angespannt, obwohl auch dann teilweise gar nichts passiert. Und die Härten, die drin sind, sind ja auch wieder so eiskalt. Also die haben ja auch gar keine Überhöhung. Wenn da Gewalt passiert, dann läuft es einfach ab und trotzdem ist es super grausam, obwohl es eigentlich, also es ist grausam, aber er überzeichnet es ja nicht. Er hält jetzt nicht irgendwie drauf, wenn irgendwie Gewalt ausgeübt wird. Er rennt nicht hin und du siehst nicht im Close-up irgendwelche großen Wunden oder sowas. Also es reichen Detailshots oder es reicht die große ganze Einstellung, es reicht diese Ruhe dabei, die das halt so du bist so, also ich war so, du fühlst dich so distanziert dabei, fand ich ganze Zeit. Also du fühlst dich wie so ein stiller Beobachter, der nicht da sein sollte, auch in diesen gewissen Szenen. Und gleichzeitig aber eben hinterfragst du halt die ganze Zeit die Situation. Du hinterfragst halt am Anfang diesen Typ, das, was er halt erzählt. Du hinterfragst dann eben den Lehrer die ganze Zeit in seiner Wandlung, aber auch überlegst du halt, also mir ging es ganz jetzt so, ich habe überlegt, ist es überhaupt eine Wandlung? Oder was ist ja eigentlich für ein Charakter? Ne? Also,
wann war der Moment? Wann haben wir den verpasst?
Wann war der Moment? Oder war der Moment schon, bevor der Film gestartet ist? Es gab eigentlich gar keine Wandlung, sondern es gab nur einen Trigger irgendwie. Also sind so viele aufgeworfene Fragen ganz da drin. Und wie gesagt halt, und dadurch, dass es halt so ruhig abläuft, war ich halt irgendwie, du bist die ganze Zeit so on edge. Obwohl der Film in seiner Stilistik dich gar nicht dazu treibt. Es gibt halt diese Szenen, wie gesagt, mit dem Spiegel. Es gibt so Szenen, da schwillst du zwar an, aber es ist ja nicht so, dass er mit irgendwie Spannungskurven arbeitet. Überhaupt nicht. Es ist alles rein durch die ganze Atmosphäre, aber auch durch das Spiel eben mit der Inszenierung, mit den Räumen und so. Das war schon wieder wirklich krass irgendwie, was er da für eine Atmo erzeugt.
Ja. Oder auch diese Stillleben-Momente, ne? Wo halt einfach nur irgendwo draufgehalten wird und du fragst dich, ja, aber was ist denn da?
Ja, oder auch dass die gruseligste Szene des Films ist ja wieder auch so eine Nicht-Sehen-Szene, wo einfach nur das Gesicht von dem Koch in groß zu sehen ist und er erschrickt sich auf einmal, aber man weiß auch nicht genau, wovor. Man kriegt so im Vorfeld eine Ahnung serviert, was das wohl sein könnte. Und ich finde, das ist eher so eine Regie- oder so eine Schauspielerauswahl. Also hier hat er halt auch wieder einen Schauspieler ausgewählt, der so unglaublich gut in Großaufnahmen funktioniert. Das ist ja hier Mutsuo Yoshioka. Und früher hat er ja immer mit diesem Koshi Yakusho, also den hat er ja auch quasi entdeckt, wofür wir Kurosawa auch wieder dankbar sein können. Den hat man ja zuletzt eine Hauptrolle in Perfect Days gesehen. Und in World of Kanako spielt er die Hauptrollen bei Cure ja auch. Also er hat quasi sehr gutes Gespür für Schauspieler, die man am besten nur in Großaufnahmen zeigt. Weil sie dann immer so diese, ja, diesen Schrecken und diese Ratlosigkeit, weil die Figur weiß ja selber nie, wie ihr passiert. Also man sieht ja auch am Anfang so ein Bewerbungsgespräch, wo was das zweite Bewerbungsgespräch ist und wo dann eine Frage gestellt wird, weil er im ersten Bewerbungsgespräch anscheinend was anderes geantwortet hat auf eine Frage, wo er dann auch selbst so sagt, ich weiß gar nicht so genau, warum ich das damals gesagt habe. Das ist mir nicht so bewusst gewesen. Und dann sieht man diese noch ein drittes von diesen Gesprächen, wo er halt wieder irgendwie wie eine andere Figur ist und da auch so, also die Leute da sagen, dass er die ganze Zeit nur von sich redet, aber er ist ja auch Koch und das ist ja auch irgendwie klar, dass er von seiner Vision redet, während die Leute dann wieder nur interessiert sind, was er für eine Vision für ihr Restaurant hat, was aus deren Sichtweise auch wieder verständlich ist, aber da wird auch so diese Unmöglichkeit der gemeinsamen oder einer Kommunikation, die irgendwie zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt, gezeigt. Und dieses Gespräch ist jetzt nicht gruselig oder so, aber auch das nimmt dann halt einen ganz anderen Verlauf, als man eigentlich erwarten würde, weil einfach die sie nicht zueinander finden. Und diese Kommunikationslosigkeit, die er da zeigt, finde ich gut. Auch in den Städten, du siehst halt immer Außenaufnahmen, da ist nie jemand. Diese Kochschule ist auch einfach nur so kalter Stahl, harte Linien, das ist alles so chirurgisch steril und das bringt auch diesen Horroraspekt irgendwie noch mehr, weil auch die Gewalttaten dann auch so nicht präzise ausgeübt werden, aber halt so mechanisch, klinisch, steril, ohne irgendwie ein erkennbares Mitgefühl und natürlich auch ohne einen erkennbaren Grund oder einen klar erkennbaren Grund. Und das mag ich gerne. Er hat auch in einem Interview gesagt, was, glaube ich, den Film irgendwie noch deutlicher macht, weil was mir hier wieder ein bisschen nicht fehlt oder so, aber ich wüsste auch nicht, wie man das machen sollte, ohne dass es zu aufdringlich wird, aber dass dieses namengebende Geräusch so eine krass große Rolle spielt, kann man jetzt auch nicht behaupten, finde ich. Also hier wird, ja, oder hier wird nie jemand von diesem Geräusch in den Wahnsinn getrieben oder so. Es ist halt einmal da. Und ich habe es mir so hin interpretiert, weil dieser Schüler ja sagt, oh, ich höre hier so ein komisches Geräusch und wir haben sie die Hälfte vom Gehirn durch eine Maschine ausgetauscht. Und er hat das Geräusch später dann auch, dass er vielleicht auch denkt, dass sein Gehirn irgendwie ausgetauscht wurde. Aber dass das Geräusch jetzt so oft aufkommt, dass man so denkt, ja, okay, die sind in Wahnsinn getrieben davon, ist halt auch nicht. Man hört es einmal und das muss man dann entsprechend schon einordnen können. Und das finde ich schon wieder eine harte Nuss, die man dem Zuschauer hier zum Knacken anbietet.
Ich hab mich irgendwann gefragt, ob er dann das Geräusch übersetzt. Hm. Also, dass dieses Geräusch, was der Junge halt gehört hat, dass das halt immer, sag ich mal, dann passiert oder aufkommt, wenn der Zug zum Beispiel
vorbeifährt. Ja, das dachte ich auch, weil das ist in dieser einen Mordsequenz auch immer, dass er nur zusticht, wenn der Zug vorbeifährt.
Ja. Genau, und dass das halt, dass das halt durch diese, also Umwelt oder regulären Umweltgeräusche quasi aufgegriffen wird, so, ne? Dass das immer die Momente sind, in denen er halt, keine Ahnung, in denen dieses Geräusch eigentlich erklingen sollte.
Ja, aber. So. Zeitgleich könnte es halt auch sein, dass es immer ausgelöst wird, wenn er wütend ist, weil das auf einmal auch dieser Typ in dem Restaurant bei dem Bewerbungsgespräch aufspringt und sich ein Messer schnappt, lässt sich halt wieder durch diesen Zug nicht erklären, aber der Koch ist halt auch wieder wütend, genauso wie er wütend auf diese Schülerin ist, die das Huhn nicht filetieren will. Also es gibt...
Was ich übrigens eine nette Hommage an Akira Kurosawa fand, die Szene mit dem Huhn, weil die haben ja damals... Hühner zerschnitten, um die Schnittgeräusche zu erzeugen bei ihren Samurai-Filmen. Okay. Und das haben sie bei 7 Samurai, glaube ich, das erste, also mit war das einer der Filme, die sie zum ersten Mal richtig prominent angewendet haben. Da musste ich kurz dran denken, als ich das gesehen hatte, so erstmals diese beiden Beine so anschneidet. So.
Und also Kurosawa hat auch in einem Interview zu dem Film gesagt, was natürlich auch wieder ein bisschen kokettierend ist angesichts der starken Bilder, die er immer serviert. Bilder sind schwach, sie enthalten überraschend wenig Informationen. Ich bin überhaupt nicht von der Macht der Bilder überzeugt. Ich bin immer neidisch, wie frei und luxuriös der Klang im Vergleich zum Bild ist. Ich glaube, dass der Ton die große Fähigkeit hat, viele Dinge auszudrücken, die das Bild vielleicht nicht kann. Und ich finde, es finden sich hier halt auch viele Motive wieder, die auch in Cure schon stattfinden. Also auch dieses, dass irgendwas durch die Gesellschaft übertragen wird oder auch durch Interaktion oder der Versuch von Interaktion. Weil wie das von dem Schüler auf ihn überspringt, ist ja unklar. Und das spielt, glaube ich, auch gar keine Rolle. Aber es muss ja trotzdem auf irgendeine Art und Weise stattfinden. Und dass er sich hier so stark auf diesen Ton fixiert, finde ich halt sehr spannend, weil ich Ton als beziehungsweise Sprache als Horrorelement immer geil finde. Also auch Pontypool zum Beispiel, wo ja auch quasi das Zombie-Virus oder wie auch immer man es nennen mag, schlussendlich über Sprache übertragen wird. Oder auch dieser eine Netflix-Horrorfilm, der auch sich um diesen Ton dreht oder so. Also es haut auch oft nicht so ganz hin, wenn Block Island Sound oder wie der hieß. Also es haut auch manchmal nicht ganz hin, weil das ja wirklich das Abstrakteste ist, sich drauf zu verlassen, dass irgendwas, wo was über Ton stattfindet in einem visuellen Medium, dann auf einmal im Mittelpunkt steht. Also das ist ja irgendwie nicht ein Widerspruch in sich, aber schon eine große Challenge, der man sich da als Regisseur stellt. Und das fand ich wieder echt.
Das ist eine Kombination aus allem, also beziehungsweise hier ist die Summe entscheidend, weil ich finde, sowohl der Ton als auch die Bilder, diese Drohnenfahrt oder diese Kamerafahrt, wenn er da über diese Brücke rennt, den fand ich Hammer.
Ja, das war mega gut.
Ja. So. Ja, also wirklich, den fand ich wirklich Hammer. Und da kann er von mir aus den Bildern so viel absprechen, wie er möchte. Ja.
Ich glaube, er würde den Bildern auch nichts absprechen, wenn er nicht wüsste, dass die Bilder stark sind. Also das.
Ja, also deswegen, das waren trotzdem starke Bilder und ja, eben, aber auch durch den Klang und durch den Einsatz von Sound werden sie erst oder beziehungsweise wird das Gesamtgefühl erst erzeugt. Ja. Und es ist schwer zu greifen. Man weiß nicht, was man hier gesehen hat. Man kriegt auch nicht wirklich die Erklärung. Das ist vielleicht auch ratsam für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben. Ja. Dass man hier nicht so ein bisschen, also nicht so sehr auf eine Erklärung hoffen sollte, sondern eben versuchen, sich da selbst irgendwie so einen Reim draus zu machen oder halt eben sich selbst, vielleicht die ein oder andere Erklärung zu geben. Aber das ist ja das Spannende an solchen Filmen, wie halt auch bei Lynch, dass das Kopfkino gerne immer noch ein bisschen was ergänzen kann, ohne dass es stört oder ohne dass es irgendwie notwendig sich anfühlt. Also das kann man auch einfach nur anschauen und die Stimmung mitnehmen, aber das lädt ja immer gern dazu ein, dass man sich seine eigenen Gedanken macht, weil man halt eben von der Stimmung überzeugt ist oder weil man eben
und ich glaube auch
aufgegriffen wurde so.
Ich hatte ein bisschen Memoria Vibes. Also nicht nur weil es ja auch diesen Sound ging, ich meine, bei Memoria hört man ihn zwar ja auch und also durch ganz andere Struktur. Aber es ist so ein bisschen diese wissbegierige Ratlosigkeit. Also man ist halt irgendwie überfahren, aber nicht ganz ratlos, aber kann sich halt keinen Reim drauf machen. Der Film liefert nicht die Antwort, aber man kann selber genug nachdenken, um sich selber halt ein Bild draus zu machen. Ich finde, das war sehr ähnlich hier auch. So, du kannst dir halt viel denken, du musst auf die Zwischentöne halt hören und achten. Und dann kannst du dir schon was zusammenpuzzeln, aber ja, genau, es ist natürlich nicht das narrative Ding, was dir am Ende einfach die Lösung hinknallt, Punkt, sondern es ist eher so eine Erfahrung, eher so ein Gespürfilm, der dir halt eine gewisse Art von unheilvollem Weltbild verkaufen will und du musst dich da halt ein bisschen reinfühlen, so, das muss man halt irgendwie hinbekommen. Wenn man das schwer hinbekommt und halt einfach eine klare Narrative braucht, ist es halt wahrscheinlich ein schwieriger Zugang.
Ja, dann kann man sich die 40 Minuten
Weil dieses Gefühl der Beklemmung bleibt ja halt auch, wenn der Film vorbei ist und darum geht's, glaube ich. Es geht eher darum, einen Vibe zu erzeugen, als die eine Figur, ich glaube, das Letzte, was sie sagt, bevor sie stirbt, ist auch, bitte erklär's mir logisch, sonst kann ich es nicht verstehen. Und das sind auch, also es sind viele so Sachen drin. Ich glaube, er profitiert auch von, wenn man nochmal schaut, weil ja auch, wenn er dann zum Abendessen nach Hause kommt, das ist auch so ähnlich wie bei Cure auch, wo man so denkt, okay, selbst zu Hause, das Abendessen, was so Routine sein sollte und ein sicherer Hafen, wirkt irgendwie merkwürdig off.
Irre.
Und dann sieht man nur, okay, die Frau springt auf einmal auf und bringt irgendwie den Müll raus. Man denkt so, ja, okay, weirder Flex. Und dann sieht man sie später aber in Nahaufnahmen davon. Und dann denkt man so, okay, sie ist halt noch weirderer Flex. Und man sieht aber auch in einer Szene, wie er dann auch einmal so eine Dose aufhebt oder so eine leere Flasche, wo man so denkt, okay, kriegt sie die Sachen von ihm irgendwie zugesteckt? Weil es könnte ja halt auch sein, dass er von Anfang an irre ist und ein unzuverlässiger Erzähler sich das auch alles ausdenkt. Weil nämlich als der Polizist auch in diese Schule kommt, müsste der eigentlich die Blutspuren auf dem Fußboden sehen, aber der Polizist sieht sie nicht. Und Kurosawa sagt zu der Szene oder hat er halt da auch gesagt beim Interview, ja, da haben wir uns viele Gedanken drüber gemacht und eigentlich müsste er das sehen, aber er sieht es nicht oder vielleicht sieht das ja doch und hat entschieden, das zu ignorieren und dass die Polizei immer zu 100% akkurat ermittelt, ist ja auch einfach so eine Erwartungshaltung von uns durch ganz viele Filme, aber es kann auch einfach sein, dass Polizisten sich denken, pff, ja auch keinen Bock, weil er wird ja dann auch noch mit der Suche nach einer verschwundenen Studentin beauftragt und dann sagt ja auch die eine Schülerin, der Polizist ist wieder da und man geht hoch und erwartet den Polizist oben am Tatort und stattdessen steht der Polizist dann einfach so random vorm Gebäude rum und verhält sich merkwürdig. Also auch das ist irgendwie so strange, dass man sich nie ganz sicher sein kann, ob diese Blutspuren wirklich existiert haben oder eben auch nicht. Und bevor wir da zum Schluss, glaube ich, kommen, dass dann der Film auf einmal auch das Bildformat wechselt, war auch ein, also wann war ein Jumpscare der Wechsel von dem Bildformat? Auch mega gewesen, auch stark. Und es hat mich dann auch so, also fühlst dich so, als ob du in Film A reinkommst und dann irgendwie auf einmal in Film B gelandet bist, ohne genau zu wissen, wie das passiert ist. Und das Ende hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber stark an Cachet auch erinnert, an die letzten Bilder. Ja. Also so, es ist schon wieder echt stark, wie souverän er das macht, wie er den Film enden lässt. Stark. Und die Länge ist, glaube ich, auch genau
richtig. Also die Eier musst du haben. Ja.
So. Genau richtige Länge,
ja. André.
Oha.
Du hast es noch nicht gemacht und da du jetzt quasi frisch am Start bist, wer wird dir jetzt die Ehre zuteil, ein What's in
Deinen
the Box?
Eigenen Code zu essen.
Mein eigenes ungegartes Hühnchen zu essen.
Ja. Dein längst verdautes. So. Such doch mal eine Review bei Discord raus.
Ich suche die trotzdem raus. Ich dachte, weil du jetzt das alles schon so.
Nee, André soll.
André, okay.
André hat ja noch keine gemacht.
Das stimmt.
Ganz recht. Mache ich natürlich sehr gerne. Ich muss jetzt nochmal gucken, wo wir dran waren.
Also, das letzte Mal hat Tino von der Dame, ne?
Ja, von Emma
vorgelesen.
Dann. Nehmen wir doch, die müsste ja noch nicht dran gewesen sein dann, vom Hörer NRG, aus dem Discord, hat hier Folgendes reingehauen. Ein Film, der im Podcast nicht besprochen wurde, auch nichts mit der letzten Folge zu tun hatte, also keine Referenz. Und es ist eine Review von Carlo V., der auf Letterboxd 0 Sterne gibt. Mhm. Ich lese mal die Original vor. I joke a lot about Burt Young because he strikes me as someone who's never really acting, which scares me considering the parts he plays, but I really hope that isn't the case for this one, where he's a shirtless trucker who has sex with his daughter. I mean, just imagine that, Burt Young shirtless.
Okay.
Kann die Besetzung nochmal vorlesen?
Ja,
ich mache oft Witze über Burt Young, weil er mir wie jemand vorkommt, der nie wirklich Schauspieler hat, was mir angesichts der Rollen, die er spielt, Angst macht. Aber ich hoffe wirklich, dass das bei diesem Film nicht der Fall ist, indem er ein Trucker ohne Hemd ist, der Sex mit seiner Tochter hat. Ich meine, man stellt sich das vor, Burt Young ohne Hemd.
Wir reden,
ja, das,
Burt Young ist Pauli.
Young vorstellen können, aber wer ist das?
Pauli, der Schwager von Rocky Balboa in den Rocky-Filmen, oder?
Okay.
Das ist richtig.
Ja, okay. So ein kleiner Danny DeVito-artiger.
Ja, genau der, ja.
Charakter.
Ach, okay, ja, dann habe ich immerhin eine halbe.
Und der als Trucker. Als der seine Tochter.
Trucker, der. Ich kenne leider nur einen Trucker-Film. Aber ich glaube, da wird nicht.
Over the Top?
Stimmt, ist auch mit Trucker. Nee, ich war bei Convoy.
Okay.
Stimmt, Over the Top ist auch mit Trucker. Wahrscheinlich kenne ich doch mehr Trucker-Filme. Auf Achse ist es wahrscheinlich auch nicht.
Aber was hat denn Burt Young? Was hat denn der abseits von Rocky?
Puh. Oh. Es gibt auch keine Tipps oder so. Also da bin ich auch sehr überfragt.
Beim Titel oder was? Oder bei was bist du überfragt?
Ja, bei der Review halt.
Okay, ich glaube ich auch.
Sagt mir überhaupt nichts.
Also den User namens NRG kenne ich halt auch schon gefühlt seit wahrscheinlich 20 Jahren. Und ich weiß nur, dass er einen sehr abseitig gefächerten Filmgeschmack teilweise hat. Es ist wahrscheinlich also irgendwas.
Es ist auf jeden Fall ein Guilty Pleasure von ihm, falls ihr das hört.
Okay. Naja, nicht wirklich. Also Guilty Pleasure von ihm würde mir sagen, dass der Film wahrscheinlich aus 1983 ist oder so. Also scheint mir so ein 80er Action-B-Movie zu sein. Aber
ey, mir fällt jetzt auch kein Titel ein. Also ich könnte jetzt irgendeinen Filmnamen nennen, aber da weiß ich ja nicht unbedingt, ob Burt Young da mitgespielt hat. Also deswegen, wenn ich jetzt irgendeinen Rocky-Film nenne, dann stimmt es halt einfach nicht. Und mir fällt jetzt momentan wirklich kein Film ein, wo hat Burt Young noch mitgespielt, ey.
Hat er in diesen ausgekochte Schlitzohr auf Achse-Dingern mitgespielt? Also ich wüsste gar nicht, wo irgendwie Trucker so groß zu sehen
sind. Na gut, der muss ja auch nicht wirklich, das muss ja kein Film über Truck fahren oder in dem das wirklich ein großes Thema ist.
Ja, aber der Job muss ja zumindest mal thematisiert werden.
Vielleicht, pass auf, ich sag, nee, wohl, nein. Ich weiß gar nicht, ob er da mitspielt.
Guilty Pleasure.
Ey, ich sag Fist mit Sylvester Stallone. Wo Stallone diesen Gewerkschaftsboss spielt.
Ja, aber das war doch auch irgend so ein Oscar-nominiertes Ding, ob es da so Inzest-Sex gibt, aber vielleicht gerade deshalb.
Oder hat er nicht auch bei, hat er nicht auch bei Der Pate? Aber da hat er keinen Trucker gespielt, oder? Ich weiß es nicht.
Ich finde es ganz gut, dass wir primär nach Filmen mit Truckern suchen, nicht primär nach Inzest.
Ja, aber das ist, also mir würde jetzt kein Trucker, der mit seiner Tochter ein Verhältnis hat, einfallen jetzt gerade ad hoc.
So. Ja, auch nicht. Ich sag irgendwas von diesen ausgekochten Schlitzohr auf Achse-Filmen.
Ja,
weil da könnte ich mir vorstellen, dass das wie so ein raunchy Gag eingebaut ist.
Das glaube ich nicht. Sag mal.
Ja, da müssen wir auflösen. Ich habe keine Ahnung. Mir fallen nicht mal weitere Filme mit ihm ein. Von daher müssen wir das jetzt auflösen an der Stelle, dass ich jetzt tue. Es ist Red-Blooded American Girl 2.
Ja, okay.
AKA Red-Blooded 2, AKA ja. Hot-Blooded, AKA Hit and Run, AKA Schwarzes Leder, Heißes Blut.
Ja. NRG Strikes Again.
Schwarzes Leder, Heißes Blut.
Der Film ist von 1997.
Wieso ist das Leder nicht heiß und das Blut rot?
Von 1997?
Ja.
Oh, da muss aber schon, das war aber schon spät.
Und der Film hat so wenig Rezensionen auf Letterboxd, dass er nicht mal einen Score hat.
Okay, ich wollte nämlich gerade nach dem Score fragen, weil es kriegt nach einer 2,3 irgendwie.
Ja. Okay. Dann würde ich sagen, danke, User NRG.
Danke. Ja, danke, dass du uns so massiv überschätzt. Das ehrt dich und auch uns irgendwie.
Ja, also Respekt, ja. Hut ab.
Der ist von David Blythe. Der ist auch so ein Neuseeländer. Ah. Der hat diesen Death Warmed abgemacht, so ein bisschen aus so ein Splatter-Ding. Ja. Habe ich auch nie gesehen.
Ja. Jetzt kommt, leider fällt mir jetzt gerade noch ein, dass ich auch erzählen wollte, warum die meisten Leute von uns Scheiben niemals sehen werden auf legalem Wege. Außer es erbarmt sich jemand. Das ist nämlich eine Exklusivproduktion für Roadstead. Und das ist eine Web3-Plattform, die den gemeinschaftlichen Handeln von Filminhalten für Schöpfer und Fans auf der Blockchain revolutionieren möchte. Denn du kannst für $99 den Film kaufen, die Rechte daran, darfst den komplett selbst wiederverkaufen, darfst ihn vermieten und darfst ihn auch kostenlos zur Verfügung stellen. Und sobald 999 Leute den Film gekauft haben, ist er weg für immer.
Ja.
Ja.
Okay.
Und im Prinzip könnte das eine geile Sache sein, aber ich fürchte, es wird so ein dystopischer Albtraum, dass Roadstead einfach 4-5 Filme hat. Und weil dieses Kurosawa-Ding, also er wird bis zum 11. Mai noch verkauft und es gibt auch noch Lizenzen. Und du kannst ihn halt wieder weiterverkaufen. Also du kriegst dann Kurosawa, beziehungsweise die Produktionsfirma kriegt 50% des Wiederverkaufspreises, du kannst ihn verleihen, dann kriegt er 10% davon, Mindestpreis beträgt $3. Und du kannst den Film aber auch kostenlos anbieten. Das bedeutet, meinem Verständnis nach so, wenn ich jetzt sage, hier sind $99 und ich biete den Film kostenlos an, dann können alle Leute diesen Film gucken, Kurosawa kriegt da kein Geld, außer Leute entscheiden sich dazu, den Film zu kaufen digital.
Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, also sehr optimistisch gedacht, würde ich sagen, im digitalen Zeitalter.
Deswegen Danke, dass man ihn uns andersweitig zur Verfügung gestellt hat, aber weird.
Ja, schade. Also somit blockiert man ja eigentlich auch ein bisschen den Film gegen, also gegen die
Kunst. Naja, es ist ja halt immerhin ein Versuch.
Ist und ja ich auch die Blockchain.
Ja, also ich glaube, man muss sowas schon probieren, weil ich glaube, gerade so Genrefilm-Sachen oder so, dass du kriegst halt auch eine 63-minütige Making-of-Dokumentation dazu. Und was André natürlich als Sammler noch interessieren wird, auch das digitale Poster. Was halt ein selten doofes Gimmick ist. Also klar, es ist bestimmt auch ganz geil, aber ich glaube, das ist halt kein Kaufanreiz für irgendjemanden. Ja. Aber ich glaube, wenn darüber so restaurierte Fassungen von irgendwelchen alten Agendo-Filmen oder so, für die du halt $100 bezahlst und dann haben die, gehören dir die Rechte und du könntest den weiterverkaufen auf deiner Website oder so. Also ich kann dafür schon so einen Nischenmarkt sehen und wenn dadurch die Kohle zustande kommt, um sowas zu machen. Aber $100 mal 999 ist halt auch nur, ist das eine Million oder sind das 100.000? Ja, guck, da guckt man auch in drei blanke Gesichter. Nee, aber auch das ist halt relativ wenig Kohle, um einen 45-Minuten-Film darüber zu finanzieren. Also ich finde das als Modell spannend. Ich werde es auch im Auge behalten, aber ich glaube, man wird nicht mehr viele Sachen sehen, die auf Roadstead rauskommen.
Ja, weirdes Konzept auf jeden Fall irgendwie. Und es macht ja, wie gesagt, wie Daniel sagt, es blockiert. Es versperrt den Film ja vielen Leuten, die sich auch eben mit solchen Technologien überhaupt nicht auseinandersetzen wollen und auch keinen Bock drauf haben.
Ja. Außer jemand sagt halt, hey, hier sind $99, guckt for free. Also wenn so viele Gutmenschen sich einfach so denken, hey, ich will, dass die Leute den Film sehen und ich kann es mir leisten, dann go for it. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Experiment und irgendwie strange, dass Kurosawa da jetzt so den ersten größeren oder den bekanntesten Beitrag dazu leistet.
Ja, frage ich mich, ob es seine Idee war oder irgendwie.
Das kann natürlich auch sein.
Verleger.
Ja. So, sorry, dass ich das jetzt nochmal so reingebe, aber das erschien mir noch interessant.
Ja. Gut. Und wir hoffen natürlich, ihr fandet auch alles andere hier in dieser Folge interessant.
Ich schon.
Oder erfreulich oder wissenswert. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß, entweder mit den Musketieren oder halt mit den beiden Kurzfilmen. Vielen Dank für die Zusendung. Wir freuen uns immer über weitere spannende Aufgaben. Und ja, vielleicht beim nächsten Mal eine Aufgabe, die ein bisschen leichter zu lösen wäre.
Ja.
Das war jetzt schon eine harte Nuss,
das stimmt,
die man, glaube ich, nicht wirklich von uns voraussetzen kann. Bei einem Film, der ja dann doch von so wenig Leuten nur gesehen worden ist. Ich habe ihn, ey, wirklich, ich bin jetzt neugierig, ne? Ich gucke mir das jetzt direkt mal an, in die Vita von Bird.
Ja, da ist
was doch, er noch so gemacht hat.
Okay, dann ist doch schon ein Ziel erreicht.
Ein Ziel erreicht, genau. So, und es wäre natürlich auch schön, wenn ihr uns weiterhin erreicht. Und zwar über die, ja, allen möglichen Kanäle, ne? Insta, X, Threads, Letterboxd und so weiter und so fort. Oder halt bei den Podcast-Anbietern eures Vertrauens. Wäre schön, wenn ihr uns da abonniert oder auch Feedback gebt. Und natürlich steht unser Discord immer für euch offen. Da könnt ihr gerne Vorschläge bzw. Reviews reinposten für What's in the Box. Und ansonsten freuen wir uns darauf, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielleicht ja auch schon bald wieder zu dritt.
Ja, who knows?
Um mal hier so ein bisschen Druck aufzubauen.
Ja. Ja. Das ist immer, wenn ich ein seltsames Glockenspiel höre, komme ich vorbei.
Ja, okay. Dann ich schicke dir nachher ein paar Audionachrichten. Hey, in diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und bis bald.
Tschüssi.
Ciao.